Marx is Muss, der antikapitalistische Podcast von Linkswende. Im Folgenden hörst du eine Aufzeichnung von unserem Marx is Muss-Kongress vom 9. bis 11. Mai 2025. In dieser Folge sprechen Ramses Kilani von Sozialismus von unten und Dalia Sarik von der Wiener jüdisch-antizionistischen Initiative über Palästina-Solidarität und die antirassistische Bewegung.
So, Ramsi, ich gratuliere dir zu deinem Mut, weil in Deutschland jetzt Pro-Palästina-Demos organisieren, braucht es ziemlich viel Mut mehr als in Österreich noch. Ich wollte hier vor allem über die aktuelle jüdische antizionistische Initiative reden. Es ist eine antizionistische Initiative und ich wollte nur mal kurz ein Zitat von Josef Weitz bringen, der einer der führenden Persönlichkeiten waren, die die Nakba ermöglicht haben. Um uns nur eine Einführung zu geben, was das heißt eigentlich Zionismus. Und zwar ist es aus seinem Tagebuch, er hat das im Dezember 1940 geschrieben, Josef Weitz. Und seine Enkelin hat einen Film über ihn gemacht und das ist aus diesem Film und aus dieser Recherche. There is no room for both people in this country. After the Arabs are transferred, the country will be wide open for us. The only solution is Palestine, at least Western Palestine. Without Arabs, not a single village or a single tribe must be left. There is no other solution. So, das ist Zionismus. Und dann wird es bald einen Kongress geben am 13. bis 15. Juni, wo einer der Redner auch Peter Eisenstein ist, ein antizionistischer jüdischer Aktivist. Und der hat folgendes Zitat, möchte ich gerne bringen. You don't have to be Jew to be Zionist. You just have to be racist. Ja, also wir hatten im Oktober 23 den Palästina-Kongress in Wien organisiert und während des Kongresses hat die israelitische Kultusgemeinde eine Medienaktion gestartet, wo sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Ad geschalten hatten, und zwar mit dem Titel: Während der Palästina-Kongress in Wien stattfindet, fühlen sich Juden und Jüdinnen nicht sicher. Und ich habe das dann gesehen und habe das Hanin Zoavi gezeigt. Sie war da, seine palästinensische Knesset-Abgeordnete. Und sie hat gesagt, wieso lässt du das zu? Wieso lasst ihr das zu? Ihr seid jüdisch. Wieso darf die israelitische Kultusgemeinde für alle Juden hier sprechen? Und dann sind wir mit dieser Idee weitergegangen. Ich habe dann die Palästina Solidarität Österreich gefragt, ob sie einen jüdischen antizionistischen Kongress unterstützen würden, ob das hilfreich wäre. Und wir haben dann beschlossen, dass wir das machen. Und begonnen hat es mit einer jüdischen antizionistischen Erklärung, die dann von einigen unterschrieben wurde. Und zwar möchte ich nochmal kurz framen, weil für die meisten, für die ich jetzt rede, die antizionistisch sind, bedeutet Judentum hauptsächlich Religion. Jetzt werdet ihr merken, dass ich nicht religiös bin, trotzdem also mich jetzt als Jüdin sozusagen gelesen fühle oder werde und das auch zulasse. Und deswegen haben wir für uns, also wir werden uns nicht in diesem Kongress oder bei dieser Initiative mit unserer jüdischen, was bedeutet für uns Judentum, beschäftigen, sondern wir sagen einfach, wir sind die Menschen, für die der Staat Israel vorgibt zu sprechen. Und wir sagen einfach, das passiert nicht in unserem Namen. Das, also es ist einfach total nebensächlich, was jetzt für die verschiedenen antizionistischen Menschen, die da teilnehmen, was die für eine Beziehung zum Judentum haben oder nicht haben oder was auch immer. Es ist einfach eine Tatsache, dass der Staat Israel für diese Menschen spricht, genau. Ich möchte vielleicht kurz diese Erklärung durchgehen und dann zusammenfassen, warum wir das gemacht haben und wie es weitergegangen ist. Also wir, die Unterzeichnenden, sind Menschen mit jüdischem Familienhintergrund, Nachkommen von Vertriebenen, Opfer des Holocaust, Holocaust-überlebende Widerstandskämpferinnen gegen das Naziregime mit Bindungen an Österreich, die sich für universelle Menschenrechte, Gleichheit und einen gerechten Frieden einsetzen. Durch die israelitische Kultusgemeinde, die behauptet, alle Jüdinnen in Österreich zu repräsentieren und die jedes Vorgehen Israels uneingeschränkt unterstützt, fühlen wir uns nicht vertreten. Wir, die Unterzeichnenden, fordern die Politik, die Medien sowie die staatlichen Institutionen in Österreich auf, endlich die Vielfalt der Meinungen unter der jüdischen Bevölkerung dieses Landes und weltweit zur Kenntnis zu nehmen, anzuerkennen und diese einen Platz im öffentlichen Diskurs zu geben. Über den ganzen Globus hinweg verurteilen Jüdinnen wie wir das Vorgehen Israels gegen die Palästinenserinnen, den Völkermord, den Israel in Gaza begeht, die ethnische Säuberung und koloniale Inbesitznahme des Westjordanlandes. Unmissverständlich erklären wir, das passiert nicht in unserem Namen und nie wieder muss für alle Menschen gelten. Der antisemitische Bürgermeister Wiens, Karl Lueger, erklärte einst, wer ein Jud ist, das bestimme ich. Und wer mit seiner Politik mitging, den nahm Lueger aus dem Judsein. Die Stimmen, die seiner Politik zuwiderliefen, das waren nach seiner Definition die Stimmen der Juden. Heute werden wieder jüdische Stimmen in Österreich nach diesem Grundsatz verschwiegen und delegitimiert, wenn auch in Umkehrung. Denn wer kein Jude ist, bestimmen wir. Wer mit Israel ist, darf als jüdisch gelten und als Jüdin sprechen. Wer das nicht ist, soll als Nicht-Jüdin schweigen. Das erkennen wir als eine Form des Antisemitismus und als Beihilfe zur Verbreitung des Antisemitismus, denn damit wird das Jüdischsein untrennbar mit Israel und dem Völkermord an den Palästinenserinnen verbunden und der Hass auf Jüdinnen geschürt. Wir, die Unterzeichnenden, fordern unmissverständlich, dass wir unsere Ansichten frei äußern können. Wir fordern das Recht auf freie Meinungsäußerung, ohne von den einen als Nestbeschmutzerinnen, unechte Jüdinnen oder selbsthassende Jüdinnen bezeichnet zu werden und von den anderen als Terrorunterstützerinnen oder Israelhasserinnen, sowie generell als Antisemitinnen diffamiert zu werden. Wir, die Unterzeichnenden, unterstützen die palästinensischen Forderungen nach Gerechtigkeit, Selbstbestimmung und der vollen Gewährung aller menschlichen, nationalen, politischen und staatlichen Rechte, wie sie im Völkerrecht verankert sind. Wir, die Unterzeichnenden, erkennen den Zionismus als eine nationalistische Ideologie, die nicht für die Gleichheit aller Bürgerinnen eintritt. Schon zu seinen Anfängen war er dem Selbstverständnis nach ein siedlerkoloniales Projekt, das er bis heute geblieben ist. Der Staat Israel wurde mit dem Vorsatz gegründet, die einheimische, indigene Bevölkerung zu vertreiben und deren Land zu rauben. Ihm eingeschrieben ist der Expansionsdrang, der für die ganze Region Krieg und Chaos bedeutet. Wir lehnen sowohl den sogenannten rechten Zionismus als auch den sogenannten linken Zionismus ab, da er auf denselben Prinzipien beruht. Ich lasse es jetzt mal dabei. Was ich noch sagen wollte, ist, dass dieser Kongress, den wir vorhaben, da geht es vor allem darum, also was wir wollen, ist eine Bewegung gründen, gemeinsam mit linken Parteien, vor allem in Europa, um einen Startschuss zu setzen für eine gemeinsame Bewegung zur Befreiung Palästinas und gegen Rassismus. Es ergibt sich eine Ambiguität natürlich, weil wir einerseits einen jüdischen Kongress machen, andererseits aber alle Menschen einladen, hier teilzunehmen. Und das ist auch für mich extrem problematisch, weil es einfach gegensätzlich ist, nicht wirkt und auch ist. Was uns dazu bewogen hat, trotzdem ihn jüdisch zu bezeichnen, diesen Kongress, ist einfach, dass wir dass diese Stimme anders gelesen wird oder in diesem System, in dem wir stecken, einfach leider vielleicht besser gehört wird, manchmal auch nicht besser gehört wird, aber wir hoffen, dass sie vielleicht doch besser durchdringt. Und deswegen sind wir eben, wollen wir einen jüdischen antizionistischen Kongress machen, zu dem alle Menschen eingeladen sind und eben der ein Startschuss sein soll für eine Bewegung in, vor allem in Europa, aber weltweit.
Ja, gut. Genau, vieles zum Charakter und der Natur des Zionismus ist ja bereits von Dalia eigentlich gesagt worden. Ich will es noch mal ein bisschen konkretisieren sozusagen. Also der Zionismus war ja eine sehr späte siedlerkoloniale Bewegung, eine verspätete in Relation zu anderen und hatte im Vergleich zu anderen auch kein Mutterland. Ist nicht nur beim Zionismus alleine so gewesen, war beispielsweise ne, auch beim Burenregime in Apartheid Südafrika, den Puritanern und anderen Gruppen, die nach Nordamerika gegangen sind. Aber das hat dazu geführt, dass die zionistische Bewegung sich immer abhängig machen musste von Imperialmächten, die in der Region Kontrolle hatten. Das wurde am Anfang versucht über das Osmanische Reich und dann eben über die Brücke hat Herzl sich beispielsweise auch ans Deutsche Kaiserreich gewandt. Und seine Linie war auch eigentlich immer, die Antisemiten der verschiedenen Länder und die antisemitischen Regierungen könnten unsere engsten Verbündeten sein. Und das wurde auch so verfolgt, dass der Antisemitismus auch gar nicht überwunden werden könnte oder bekämpft werden könnte, sondern akzeptiert werden müsste und sich da zu integrieren. Und das ist der eine Punkt, also dass man immer abhängig war und das sehen wir bis heute. Dann waren es das britische Kolonialreich, vor allem dann eben nach dem Sykes-Picot-Abkommen und der Balfour-Deklaration 1917. Und im Verlauf, vor allem dann eben nach dem Sechstagekrieg, wurden es zunehmend die USA. Und einen jüdischen Staat aufzubauen in einem Gebiet, das größtenteils nicht jüdisch bevölkert gewesen ist, ist unumgänglich mit der notwendigen ethnischen Säuberung, Entfernung in irgendeinem Sinne der dort lebenden Mehrheitsbevölkerung verbunden. So. Wie bewerkstelligt man das Ganze? Von Anfang an war eigentlich die frühe Strategie, dass man einen geschlossenen Markt aufbauen will, dass man arabische Menschen aus der Produktion raushält. Da herrschte eine Dreierdoktrin der zionistischen Bewegung, jüdische Produkte, jüdische Arbeit, jüdischer Boden. Und da gab es verschiedene Institutionen wie den JNF, die Pseudo-Gewerkschaft, ich denke, da gibt es auch Verbindungen hier in Österreich wahrscheinlich zu, wie in Deutschland auch, Histadrut, wo keine arabischen Menschen sein durften, genauso eben auch in den Kibbuzim, die aufgebaut wurden, die Araber freigehalten wurden, eben diese geschlossene eigene Gruppe zu bilden und die anderen als Fremdkörper auszusortieren. Die Entfernung ist dann aber auch eben umgeschlagen in ethnische Säuberung, spätestens seit die größeren Wellen seit 1920er Jahren, beispielsweise in der Jisril-Ebene, ein relativ fruchtbares Land, wo 8000 Pächterinnen und Pächter, die das Land seit Jahrhunderten bewirtschaftet hatten, vertrieben wurden, auch mit Hilfe des britischen Kolonialreichs. Und diese Sachen kommen eben zusammen im Zionismus, dass es in der Perspektive um die Entfernung geht und die Schaffung eines rein jüdischen Staates. Und das erklärt auch die Situation, in der wir jetzt sind und das erklärt, was im Gazastreifen passiert. Der 7. Oktober ist nicht in einem Vakuum passiert. Das ist nicht der Punkt, wo die Geschichte begonnen hat. Meine Familie väterlicherseits kommt ursprünglich aus dem Gazastreifen, aber 80% der Menschen, die dort leben, sind Geflüchtete, die 1947, 1948 infolge der Nakba, im Zuge der Nakba heißt Katastrophe auf Arabisch, im Zuge der israelischen Staatsgründung dorthin vertrieben wurden im Ersten. Und genau, da möchte ich auch nochmal an das Argument anschließen, dass es auch gar nicht im Kern die Differenz zur palästinensischen Frage herrscht zwischen liberalem und rechtem Zionismus, den wir jetzt hatten. Rabin, der ja hier auch zulande so als Friedenstaube eigentlich gilt, Yitzhak Rabin, ehemaliger Ministerpräsident Israels, hat schon 1992 in einem Kommentar in Le Monde klargestellt, ich wünschte, ich könnte eines Morgens aufwachen und Gaza wäre im Meer versunken. Also diese genozidale Intention in Bezug auf Gaza herrscht schon seit Jahrzehnten. Und die Anfänge der Abriegelung des Gazastreifens begannen auch in den 90er Jahren. Drastisch intensiviert wurde das natürlich 2006, um Gaza mit einer Blockade zu belegen, die zunehmend das Leben in Gaza unmöglich gemacht hat, wo man die Blockade an sich auch schon im Wesen als genozidal bezeichnen würde. Wenn wir darüber reden, dass nur 2279 Kilokalorien pro Kopf in den Gazastreifen reingelassen wurden, um 2 Millionen Menschen auf eine Diät zu setzen, wie das gesagt wurde, wenn von Rasenmähen gesprochen wurde von der israelischen Armee und Regierung, wenn alle paar Jahre Gaza bombardiert und massenweise Menschen und Infrastruktur vernichtet wurden. Das hat dazu geführt, dass die UN spätestens ab 2017 bereits gesagt hat, dass der Gazastreifen menschlich unbewohnbar ist. Und wenn wir uns die Definition und die Kriterien für einen Völkermord anschauen, dann ist es die systematische Vernichtung von Lebensgrundlagen von der Bevölkerung. Das ist genau, was im Gaza systematisch passiert ist. Offen wurde der Genozid dann 2023 und mittlerweile, also das Letzte, was ich jetzt gehört hatte an Kommentaren, war von einem Netanyahu-nahen Sender. Da hat eben der Medienmacher dahinter, Barashi, einen Kommentar abgegeben: Wir müssen sie alle vernichten, Frauen und Kinder. Wir müssen einen Holocaust an ihnen begehen mit Gaskammern, Zugwaggons etc. und anderen grausamen Methoden des Todes. Also an dem Punkt sind wir angekommen, dass das so offen ausgesprochen wird im israelischen Diskurs, genauso wie das israelische Sicherheitskabinett eben auch die vollständige Entfernung der PalästinenserInnen aus Gaza ausgerufen hat und die Eroberung des Gazastreifens. Gleichzeitig eine Hilfsblockade, die seit über 2 Monaten die Menschen im Gazastreifen aushungert, wo Zehntausende mittlerweile an Unterernährung das Risiko laufen zu sterben und was auch so weitergehen wird, wenn nichts gestoppt wird. Wie reagieren unsere verschiedenen Regierungen darauf? Wenn beispielsweise Greta Thunberg, die vorher noch als Ikone der Klimabewegung gefeiert wurde, in der Gaza Freedom Flotilla von israelischen Drohnenbeschuss schon auf europäischen Gewässern vor Malta gestoppt wird, sie schweigen. Ja? Und sie unterstützen Israel aktiv weiter. Die meisten Waffen werden von den USA geliefert, die zweitmeisten Waffen von Deutschland mit etwa 30%. Weit abgeschlagen, dahinter kommen erst Italien und andere. Also das ist die Lage und da ist es kein Zufall, dass bei uns in Deutschland, genau, Dalia sagt es schon, man braucht auf jeden Fall Mut, alleine nur sein grundlegendes demokratisches Recht auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit zu nutzen, was im Übrigen verboten war in vielen Städten Deutschlands, so auch in Berlin nach dem 7. Oktober, überhaupt zu demonstrieren für Palästina. Das überhaupt, und man braucht eine Menge geduldige Anstrengungen, um das überhaupt durchzusetzen gegen staatliche Verbote. Und begründet wird das mit der Staatsräson. Oberflächlich argumentiert mit einer angeblichen Moral, mit einem Cut, den man konstruiert mit dem Dritten Reich, obwohl eine Entnazifizierung in deutschen Behörden, Parteien etc. auch nie so wirklich ganz stattgefunden hat, wo viele dann eben fließend übergegangen sind in die Bundesrepublik und eben auch jetzt den Nachfolgestaat. Diese Staatsräson argumentiert mit angeblicher Scham und Schuld, aber Scham und Schuld kann doch niemandem erklären, wenn jüdische Holocaust-Überlebende in den Boden geschrien werden als die neuen wirklichen Nazis und Antisemiten. Das kann niemand mit einem Schamgefühl oder Schuldgefühl für den Holocaust mehr wirklich begründen, nur weil sie Palästina-solidarisch sind. Es geht um kühl kalkulierte geopolitische und wirtschaftliche Interessen bei der deutschen Staatsräson, um sich selbst eben auch ideologisch wieder als Weltmacht positionieren zu können, nach außen, mit diesem Cut zu der Vergangenheit mit dem NS-Reich, aber über eben auch eine antisemitische Erklärung eigentlich. Wir sind heute ja wieder solidarisch mit dem Juden, der Jude gleich der monolithische Volkskörper, den man in dem Staat Israel und in dem Zionismus ausmacht, weil man nach wie vor nicht akzeptieren kann oder will, dass jüdische Menschen eine heterogene Menschengruppe wie jede andere auch sind, in denen es verschiedene Menschen mit verschiedenen politischen Einstellungen, Hintergründen und so weiter gibt. Das ist die Lage und deswegen diese massive Repression gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt. Weil Israel ist ein wichtiger Wachhund für verschiedene imperialistische Interessen in einer der öl- und gasreichsten Regionen der Erde. Da geht es im Kern drum, um wirtschaftliche und geopolitische Interessen. Und das finde ich wichtig festzuhalten, weil oft wird dann nur sozusagen die Oberfläche des Schamgefühls oder einer gewissen Psychologie oder so, das ist das, was Leuten eingeflößt werden soll von oben. Im Kern geht es um was anderes. Und diese medialen Kampagnen sollten wir auf jeden Fall ablehnen. Wie haben wir versucht, das zu durchbrechen? Also ich habe schon geredet, am Anfang war es eigentlich nicht mal möglich zu demonstrieren für Palästina, nicht mal möglich eine Palästina-Solidaritätsdemonstration aufzubauen. Selbst in Berlin, wo der größte Teil der palästinensischen Diaspora in Europa wohnt. Die palästinensische Straße, wo ich auch wohne, Sonnenallee, die sah teilweise aus wie eine quasi Besatzungszone. Alle paar Meter waren Riot-Cops stationiert mit Helmen, wo es Racial Profiling gab. Wenn jemand daherlief, der wie palästinensisch aussah, Kufir getragen hat, direkt durchsucht wurde. Es gab ein Kufir-Verbot in Schulen. Die Cops sind da irgendwie zu Malern und Lackierern plötzlich geworden, die auf Bäume klettern, irgendwelche Fahnen, Palästina-Fahnen abreißen, Palästina-Fahnen an Wänden überstreichen mussten etc. Jede Sichtbarkeit Palästinas sollte ausgelöscht werden. Und das wurde von unten gekontert, von vielen, die aus den Lagern dort waren, in der Sonnenallee, ganz andere Repressionen sogar auch gewohnt waren und die tagtäglich und auch nachts sich dagegen gewehrt haben, Free Palestine gerufen haben, Graffiti gemalt haben und mit den verschiedenen Ladenbesitzern in der Community, die sie kannten, zusammen dann eben sich wieder zurückziehen konnten, verstecken konnten und die Polizei mit ihren 40 Kilo Ausrüstung nicht hinter ihnen herkam. Nach etwas mehr als einer Woche hat die Polizei dann die Pressemitteilung gegeben, wir sind am Limit unserer Kapazitäten, wir kriegen das nicht mehr gehalten. Es war wirklich dann kontinuierlicher Massendruck, dass wir wieder überhaupt Demonstrationen machen konnten. Viele würden auch von diesem Scham- und Schuldgefühl erstmal davon ausgehen, wir können Leute außen gar nicht erreichen. Wir müssen das aber tun. Ich denke, das größte Problem, das die Palästina-Bewegung nach wie vor hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, ist ihre Isolation, aus der sie ausbrechen muss. Das macht Repression leichter. Die Bewegung zu vereinzeln, die Verbindung zu anderen Kämpfen zu suchen und vor allem auch zur Masse der arbeitenden Bevölkerung in den Ländern ist daher zentral. Und ich denke, da gibt es Möglichkeiten für, das haben Statistiken auch immer wieder gezeigt, dass es nicht politische Überzeugung so sehr ist, die, da habe ich gerade einen Mittelfinger bekommen, aber es gibt diese schreiende Minderheit, ja, die will ich nicht wegleugnen, die gibt's auch, aber die sind weniger relevant, als sie selbst glauben. Wenn man dann Umfragen anschaut, sind mittlerweile 79% in Deutschland gegen Waffenlieferungen an Israel. Es ist nicht Überzeugung, es ist Einschüchterung und Angst vor diesem drastischen Antisemitismusvorwurf, vor der Möglichkeit und dem Risiko, seinen eigenen Job zu verlieren, was auch teilweise passiert ist, und als Person des öffentlichen Lebens völlig vernichtet zu werden. Das ist das, was den meisten Eindruck macht. Vor allem die Jugend sieht auf Social Media, was passiert. Die erlebt einen Genozid im Livestream. Und die erlebt dann gleichzeitig, wie die bürgerlichen Medien und Nachrichten ihnen irgendwas erzählen, was nichts damit zu tun hat, was sie real sehen können. Und das gibt Chancen, dass man da anknüpfen kann. Wir haben offene Aktionskomitees gebildet, Weil das Problem ist auch, dass die Repression natürlich dazu führt, dass man sich oft einigelt, auch als Palästina-solidarische Gruppen, und denkt, man müsste sich schützen und könnte sich am besten gegen Unterwanderung, gegen Repression und so weiter schützen, indem man so klein und klar und bekannt wie möglich wird und am weitesten eskaliert. Ich denke, das ist nicht der strategische Weg nach vorne, sondern ich glaube, wir müssen versuchen auszugreifen, dass Leute mitmachen können, die von dem Horror in Gaza bewegt sind. Ohne unsere Grundposition, die klar benennen, dass der Zionismus im Kern das Problem ist, der dahinterstehende Imperialismus und das kapitalistische System die Grundlage dafür bietet, dass sowas passieren kann, müssen wir auf einem niedrigschwelligen Angebot Leute erreichen. Das haben wir versucht mit einer Unterschriftenliste gegen die Waffenlieferungen an Gaza, was ein mehrheitsfähiges Thema war, wo wir auch jetzt fast 30.000 Unterschriften schon gesammelt haben, mit Infoständen in den Straßen und so weiter. Und man ist verblüfft, was für tolle Erfahrungen man macht, was für gute Gespräche man dann doch führt in den Fußgängerzonen. Und das sind so Punkte. Weil ich denke, vor allem Corona hat uns gezeigt, wo der Schlüssel liegt. Die palästinensische Bevölkerung steht jetzt wirklich mit dem Rücken zur Wand, vor allem in Gaza. Aber die Corona-Pandemie, da haben die Regierenden mehrfach gesagt, es geht um den systemrelevanten Sektor. Es scheint Menschen zu geben in dieser Gesellschaft, die für das System relevant sind, um das am Laufen zu halten. Das heißt, sie können es auch zum Halten bringen. Sie können es auch aus den Angeln heben. Und das sind die Menschen, die tagtäglich zur Arbeit gehen und die Arbeiten machen, die das System am Laufen halten. Das ist die Arbeiterinnenklasse, nach wie vor. Und jüngst wurde das nochmal deutlich gemacht an dem Beispiel der marokkanischen Hafenarbeiter, die gesagt haben, stopp, hier werden Teile geliefert für israelische Kampfjets, die liefern wir nicht, wir blockieren, wir machen es nicht möglich, dass die hier am Hafen weiter transportiert werden können. Dem hat sich eine Menschenmenge angeschlossen, die politisch protestiert hat gegen die Abraham-Abkommen, also den Normalisierungsprozess zwischen dem marokkanischen Königreich und Israel. Und da ist der Schlüssel. In der Massenaktivität und dem Widerstand von unten in der gesamten Region, weil all diese Regime sind auch Teil der imperialistischen Architektur in der Region. Ägypten macht das ganz offen. Al-Sisi hat auch gesagt, wir sind auch zu militärischer Unterstützung bereit. Die Blockade wäre so nicht möglich ohne die ägyptische Militärdiktatur, die auch an Rafah etc. das Ganze zuschließt und mit Israels Besatzung und Belagerung kollaboriert. Es gibt aber Millionen von Menschen in Ägypten und anderswo, die das nicht wollen und die auch von ihrer eigenen Diktatur ausgebeutet und unterdrückt werden. Und in dem Internationalismus liegt der Schlüssel. Wir müssen hier unseren Teil dafür tun und die Menschen dort in der Region haben die Chance, den Genozid zu stoppen. Es ist 5:55 schon für die palästinensische Bevölkerung in Gaza. Aber die Chance für uns ist, auszugreifen in einer Massenbewegung, die die palästinensische Frage ein für alle Mal in einer gemeinsamen Gesellschaft, bei der egal ist, ob man jüdisch ist, muslimisch ist, sonst was ist, arabisch ist oder nicht, die für alle Menschen die gleichen Möglichkeiten und Rechte anbietet. Und dieser Kampf muss vom Mittelmeer bis zum Jordanfluss gehen und auch darüber hinaus, weil Befreiung ist nur möglich international und unsere Solidarität muss unteilbar sein.
Wenn du mehr zu diesem Thema oder Linkswende erfahren willst, abonniere unsere Social Media Kanäle und schau dich auf linkswende.org um. Wir sind ein antikapitalistischer Verein für Aktivistinnen und Aktivisten. Wenn du aktiv werden willst, melde dich gerne bei uns. Wir sehen uns sicher auf der nächsten Demo. Marx ist Muss von Linkswende. Radikal und selbstbewusst links.
Völker, hört die Signale. Auf zum letzten Gefecht.